ARD.
Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Hi Fritz.
Hi Gregor.
Ich dachte, wir machen heute mal was anderes und wir sagen nicht selbst, worum es geht in der Folge, sondern wir lassen das jemand anderen singen.
Welches Land kommt ganz nach vorn? Welches Land freut sich enorm? Weil es in Sachen künstliche Intelligenz besser ist als alle anderen.
Oh mein Gott. Oh. Ja, geil. Also du hast so übers Wochenende halt die Ärzte gefragt.
Ich habe die Ärzte gebucht.
Ob sie das einsingen oder wie?
Für das Intro dieser Folge. Das ist eine Software namens Udio, die ist relativ frisch. Wir haben ja im Podcast schon mal über Suno geredet, was ja so eine andere Song-KI ist, wo man sagt, mach mir einen Song darüber, dass es im KI-Podcast heute um den Wettlauf der KI-Nationen geht. Und Udio ist nochmal besser. Also ich finde, man hört es auch einfach von der Qualität. Aber ich glaube, jede Person, die dieses Lied gehört hat, wusste auch, ohne dass wir den Namen gesagt haben, sofort, dass das klingt wie Fahr in Urlaub von den Ärzten. Bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Also ich konnte das relativ easy so generieren. Also da sind ein paar ungeklärte Fragen, würde ich sagen.
Ja, das ist schön, dass wir heute, finde ich, Gregor, dass wir heute so einen whimsical Einstieg haben. Und zwar für alle, die sich jetzt fragen, was hier los ist. Das ist der KI-Podcast. Wir machen heute unsere 37. Folge. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried.
Tatsächlich ist das Thema heute vielleicht eines unserer eher ernsteren Themen auch, die wir bis jetzt so hatten. Und zwar fragen wir uns diese große KI-Revolution, über die wir die ganze Zeit im Podcast reden. Was machen eigentlich Regierungen da? Also wie treffen Länder Entscheidungen, wie positionieren sie sich? Und wir sehen so ein bisschen was, was uns erinnert an den Wettlauf ins All damals in den 60er Jahren. Also die große Konkurrenz zwischen den USA und der Sowjetunion. Wer kommt als erstes ins All? Es gab den Sputnik-Moment, der die USA so schockiert hat und so weiter. Ganz, ganz viel vordergründig natürlich Technologie, aber mit einem großen Gepäck an Geopolitik, an Machtkampf, an möglichen militärischen Anwendungen, an wirtschaftlichen Auswirkungen. Also durchaus viele, viele Parallelen zu dem, wie es heute ist. Und das wird auch heute unsere Folge sein. Wir fragen uns nämlich:
Erstens, warum ist dieser neue Wettlauf ins KI-All, warum ist dieser Wettlauf zur KI so wichtig? Wer liegt da gerade eigentlich vorne und wer ist vielleicht als Geheimtipp auch noch ein bisschen weiter hinten im Feld im Spiel?
Diese Geheimtipps, die verraten wir euch am Ende der Folge, also bleibt auf jeden Fall dran. Da gibt's die ein oder andere Überraschung, aber wir fangen auch direkt an mit einer kleinen Überraschung, die zumindest mich ein bisschen überrascht hat, und zwar die Statistik, welche Länder relativ gerechnet auf ihr Bruttoinlandsprodukt am meisten in KI investieren, also sowohl die Regierungen als auch im privaten Sektor. Und das Spannende daran ist, dass die USA, die ja immer genannt werden als die große KI-Supermacht, nur auf Platz 3 sind mit 12,9%.
Das sind die aber eben auch, weil man es aufs Bruttoinlandsprodukt rechnet, ne? In absoluten Zahlen USA natürlich klar auf 1.
Absolut, natürlich. Ha, absolut. Aber tatsächlich in dieser Statistik relativ zum BIP sind Singapur und Schweden auf Platz 1 und 2. Mhm. Dann kommen die USA, dann kommt Estland, dann das Vereinigte Königreich, dann erst China und dann Südkorea und Deutschland.
Irgendwo weiter unten.
Irgendwo weiter unten. Aber das Interessante daran finde ich zum einen Schweden, so was auch immer die da machen. Und dann natürlich Singapur, von denen man gar nicht so viel hört, wenn es um KI geht normalerweise.
Es gab einen Fall, da hat man doch von ihnen gehört. Und das war vor so 2 Monaten. Da ist ein Abgeordneter namens Tan Wu Meng so ein bisschen viral gegangen. Und der hat das auch ein kleines bisschen drauf angelegt. Also der hat diese Rede im Parlament schon auf eine Art und Weise gehalten, dass man sich dachte, ja, der weiß, dass gerade die Welt vielleicht zuschaut, wenn es gut geht. Und diese Rede können wir uns mal kurz anhören. Oder zumindest so einen ganz kurzen Ausschnitt daraus.
So that's the world today. Technology disruption happening very quickly. New challenges everywhere. The unexpected, increasingly the norm. And so we can't hide from these changes. No country, no economy can hide from these changes in the world with AI. Even if an entire country tries to prevent AI from entering its borders, other economies will do so.
Also was er da sagt, finde ich wirklich spannend. Er sagt quasi, naja, kein Land auf der Welt kann sich vor der KI-Revolution sozusagen verstecken. Also alles, was wir tun können, ist irgendwie mithalten. Also er sagt, über andere Wirtschaften, das seien sozusagen Competitors, also Konkurrenten. Und man könne sozusagen nichts tun, als irgendwie für sein eigenes Land so ein bisschen jetzt sorgen und dafür sorgen, dass die eigene Bevölkerung mithält. Fand ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Statement, auch weil es verbunden war direkt mit einer sehr interessanten Maßnahme, über die wir gleich noch reden. Und natürlich, dadurch, dass er diese Rede so hält, dadurch, dass er damit viral geht auf Twitter und so weiter, erfüllt er ja diese Prophezeiung sogar so ein kleines bisschen, weil er macht natürlich auch Werbung für Singapur als KI-Standort in dem Moment und offensichtlich liegt denen da einiges daran, wenn die vom Investment her auf Platz 1 sind, wenn man es mit dem Bruttoinlandsprodukt gleichrechnet.
Ich meine, das Interessante an diesem Zitat ist ja auch das, dass wir haben vorhin die Parallele aufgemacht zum Space Race. Eine andere Parallele, die man aufmachen könnte, wäre die ganze Sache mit der Atombombe damals, was ja auch im Grunde eine Technologie ist, die enorm das Schicksal der Menschheit und die Geopolitik und die Geschichte verändert hat. Der Unterschied zu damals ist natürlich, dass du nicht nur zwei Player hast, die miteinander konkurrieren oder einige wenige im Fall der Atombombe, sondern im Grunde sehr, sehr viele. Also es ist so ein bisschen so, ja, wie das Internet, das überall hin proliferiert und das niemandem so in dem Sinne gehört. Aber es ist eben dann doch ein bisschen auch wie die Atombombe, um jetzt doch nochmal diesen Vergleich zu bemühen, insofern, dass halt es am Ende schon sein kann, dass eine Person halt als Erste an der Ziellinie ist, irgendwas Wichtiges erreicht und dass der ganze Weg dahin eine ganze Menge Auswirkungen hat, eben die Staaten wichtig finden. Also zum Beispiel auf militärische Technologie. Wir haben da mal eine Folge darüber gemacht. Es hat ein großes ökonomisches Potenzial. Auch das haben wir schon öfters besprochen. Darüber sind sich auch alle einig. Und das ist vielleicht auch noch ein dritter Aspekt, warum diese Technologie, glaube ich, für viele Staaten so interessant ist. KI eignet sich halt sehr gut als Machtinstrument für soziale Kontrolle. Das ist zum einen eben wirklich einfach als Überwachungstool, aber halt auch als Meinungsshaper zum Beispiel in Form von irgendwelchen Chatbots mit den Leuten, also die dann Leute überzeugen von irgendwas. Also in meinem Kopf gibt's natürlich eine Welt, die mir irgendwo natürlich sehr, sehr viel lieber wäre. Also eine, wo wir nicht konkurrieren, sondern wo halt alle Länder, alle Gesellschaften zusammenarbeiten, kollaborativ diese tolle neue Technologie entwickeln und gemeinsam profitieren. Ich glaube, wir hatten so ein historisch gesehen sehr kurzes Zeitfenster, so zwischen den 90ern und den 10er Jahren, wo so ein bisschen diese Welt sich mehr so angefühlt hat, als ob das die Welt ist, die wir haben. Also spätestens ja seit den letzten 2-3 Jahren mit Pandemie, mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, mit dieser neuen starken geopolitischen Konkurrenz zwischen den USA und China, muss man halt sagen, das ist leider nicht mehr unsere aktuelle Welt.
Es sah ja eine Zeit lang vielleicht auch so aus, als sei das Internet eben das, was die Welt so ein bisschen zusammenführt. Aber ja, wir wissen, das ist nicht so. China baut sein eigenes Internet, Russland schottet sich ab und wenn man sich anschaut, wie gerade über TikTok diskutiert wird, das ist ja fast so ein bisschen ein Vorbote für das, was da möglicherweise mit KI auf uns zukommt, weil auf einmal geht's auch darum, ja, welchen Einfluss hat denn zum Beispiel so ein Land wie China auf westliche Staaten, wenn man indirekt die wichtigste App für die Jugend unter seiner Kontrolle hat?
Bei KI auf jeden Fall steht wirklich sehr, sehr viel auf dem Spiel. Und ich habe mir, Gregor, im Vorfeld der Folge tatsächlich einen Report von Goldman Sachs durchgelesen.
Ja,
die
lese ich auch immer jeden Morgen zum Kaffee.
Bank. Und ja, genau. Und ich bin da normalerweise immer so ein bisschen skeptisch. Goldman Sachs, keine Ahnung, ich habe oft das Gefühl, da diese Reports sind auch immer viel so, ja, schöne Worte. Aber den fand ich ganz interessant. Und ein Zitat ist mir da so ein bisschen in Erinnerung geblieben, ein Argument, das sie machen. Und zwar sagen sie, es steht nicht nur viel auf dem Spiel, die Zeit läuft uns auch davon. Also es gibt jetzt ein begrenztes Zeitfenster, sie nennen das die Zwischen-AI-Jahre, die Zwischen-KI-Jahre, in der wir als Menschheit oder als Gesellschaften so diese Zukunft, wie sie dann entstehen wird, noch formen können, diese KI-Zukunft. Und dieses Zeitfenster ist aber relativ kurz, weil sehr bald schon einfach die Technologie sich so schnell entwickelt, dass die Normen, dass die Ansichten, dass die Strategien, die wir jetzt fahren, halt sozusagen reingebacken werden und sich so ein bisschen festfahren und dann eine neue, Goldman Sachs nennt das, generative Weltordnung entstehen wird.
das wäre ja wirklich ein kleines bisschen wie im Internet. Also wo sich ja recht früh ein paar amerikanische Großkonzerne so als die Gewinner herausgestellt haben. Es gab auch Szenarien, wo das vielleicht anders hätte laufen können. Und ja, in der Welt leben wir jetzt, ob wir wollen oder nicht.
Und man sieht eben auch, dass wir in dieser Welt leben, dass nicht nur wir beim KI-Podcast darüber reden, sondern dass eben auch knallharte internationale Handelspolitik gerade gemacht wird rund um KI. Also es gibt die sogenannten Chip Wars. Das ist die Handelsauseinandersetzung zwischen den USA und China. Die ging los am 7. Oktober 2022. Das war so ein bisschen der Startschuss dafür. Und da haben die USA nämlich ein großes Paket an Handelseinschränkungen verabschiedet, die alle darauf abgezielt haben, dass es China nicht mehr möglich sein soll, die modernsten, die besten Mikrochips und Halbleitertechnologien importieren zu können.
Es war anderthalb Monate vor ChatGPT, fällt mir gerade auf. Also das ist vielleicht so im Rückblick wirklich so die Phase, wo das alles losging, Ende 2022.
Also da sieht man schon, dass da tatsächlich mit harten Bandagen gekämpft wird. Also dass diese beiden Nationen tatsächlich sagen, es ist nicht einfach irgendwas, wo wir zugucken und wer halt diese Technologie entwickelt, das entscheidet der freie Markt, sondern wir wollen die sein, die diese Technologie entwickeln und wir wollen verhindern, dass die anderen schneller sind.
Also Export von Chips, von der Technologie dahinter ist das eine große, haben wir ja auch schon, wir hatten eine Folge darüber, wir haben auch letzte Folge darüber gesprochen, dass ja am Ende aktuell die größten Profiteure gar nicht unbedingt die Anbieter der KI selber sind, sondern eher die Anbieter der Chips, mit der man die KI betreiben kann. Aber es wird noch was anderes exportiert und das ist, finde ich, einer der spannendsten Wege, um vielleicht sich jetzt zu überlegen, wer liegt denn eigentlich vorne in diesem Wettrennen? Und man kann sich nämlich anschauen, wo gehen eigentlich die Top-KI-Talente hin? Und da gab es jetzt vor sehr kurzem eine Untersuchung einer britischen Personalberatung, die heißt Zeki. Und die haben einfach mal geguckt, wo gehen denn die bestausgebildetsten, vielversprechendsten jungen Leute hin, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und es gibt hier in dieser Grafik zwei Spalten. Das eine sind die Exporteure, also von wo gehen die weg? Da sind in den Top-Ländern Frankreich, Kanada und Großbritannien, Italien, insgesamt sehr viel Europa leider in dieser Liste. Wobei man könnte auch sagen, gut, weil das spricht, glaube ich, für das europäische Bildungssystem auch ein Stück weit, dass hier die ganzen KI-Talente herkommen. Naja. Deutschland auch drauf.
Die Idee wäre natürlich mit dem Bildungssystem, dass sie noch da bleiben.
aber die Frage ist halt, wo gehen sie hin? Und die gehen wirklich, also fast alle in die USA. Es ist wirklich lustig, die Exporteure sind so, ja, überall verteilt und die USA nehmen 3591 dieser KI-Talente quasi auf. Auf dem zweiten Platz sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit 153, also ein gigantischer Abfall. Und ich würde sagen, kaum eine Grafik zeigt so eindeutig, wenn das ein Wettrennen ist, dann liegen die USA nach wie vor ganz klar vorne.
Es ist natürlich kein Zufall, dass die alle in die USA gehen, denn es ist halt so, dass das Land ist, wo die besten Voraussetzungen sind.
Und gerade deswegen ist es vielleicht interessant, aber vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass die USA, was Regulierung angeht, also das, was man in Europa vielleicht eher so verbindet mit KI-Strategie von Regierungen, gar nicht so viel am Hut haben. Also die beiden Regierungen hat da ein bisschen was vorgelegt, die haben so ein paar grobe Regeln, aber die sind jetzt ehrlich gesagt auch nicht allzu hart und nicht allzu bindend. Und am Ende scheinen die USA vor allem in dieses Rennen zu gehen, indem sie sagen, naja, wir wollen halt wirtschaftlich stark sein, wir wollen das meiste Geld haben, wir wollen die besten Voraussetzungen haben und alles andere kommt mal so nicht nebenbei. Es ist zumindest so ein bisschen den Eindruck, den ich habe von der amerikanischen KI-Strategie gerade.
Also es wird natürlich viel über Regulierung auch geredet in den USA, in der Politik, aber de facto ist es einfach ein Land und ich finde, das sieht man schön am Unterschied zu China und zu Europa, das einfach eine andere grundlegende Kultur und Philosophie hat, was Innovation angeht. Ist jetzt auch nicht erst seit KI, dass die USA ein innovationsstarkes Land sind. Und ein Land eben, um jetzt mal direkt auf China zu kommen, das eben traditionell nicht das innovationsstärkste Land war in der letzten Zeit, ist halt China. Die haben schon enormes Wirtschaftswachstum. Die sind auf Platz 2, was absolute Investitionen in KI angeht. Aber die tun sich gerade mit der richtig starken Innovation, vor allem im Bereich der großen Sprachmodelle, ein bisschen schwer, weil wir reden hier natürlich auch darüber, so okay, das ist ein bisschen blöd, wenn die halluzinieren. In China ist es halt so, das Modell darf wirklich nur sagen, was die kommunistische Partei für gut befunden hat.
Und man merkt, glaube ich, auch ein kleines bisschen, dass die chinesische Regierung nicht wirklich gerechnet hat mit diesem KI-Boom. Man hat zwar da schon 2017 ausgegeben, so das Ziel, wir wollen 2030 das führende Land sein in Sachen künstlicher Intelligenz, aber die Art und Weise, wie diese Innovationen jetzt wirklich entstanden sind, nämlich ein paar schlaue Leute, die sich weggesperrt haben und ein KI-Modell mit wahnsinnig viel Daten gefüttert und einfach mal geguckt, was da rauskommt, das war in China noch nie wirklich möglich und das passt ja auch gar nicht zur chinesischen Herangehensweise, nämlich alles sehr stark zu regulieren, alles sehr stark zu kontrollieren. Ich habe in einem Artikel einen Witz gelesen, wo ein chinesischer Geschäftsführer meinte, chinesische Chatbots dürften nicht mal bis 10 zählen, weil da wären dann die Zahlen 8 und 9 drin und das wäre dann möglicherweise eine Referenz auf das Massaker auf dem Tiananmenplatz.
1989.
Ja, genau. Also so muss man da so ein bisschen drüber nachdenken.
Ein anderes Beispiel, das war in dem Fall kein Witz, sondern tatsächlich. Also das passiert, wenn du eins der größeren chinesischen Sprachmodelle, quasi das chinesische ChatGPT, nach Xi Jinping fragst und einfach nur sagst so, wer ist es denn irgendwie, sag mal deine Meinung zu dem oder sag mal irgendwas zu dem und dann ist es so, ja, da kann ich jetzt leider nichts dazu sagen. Mhm. Und wenn aber das Modell von vornherein schon so gebaut ist, wenn vielleicht sogar schon die Trainingsdaten von vornherein zensierte Daten sind, die erstmal überprüft werden müssen von irgendwelchen Parteiapparatschicks, dann wird halt vielleicht einfach nicht so ein gutes Modell rauskommen am Ende.
Aber das ist natürlich auch erstmal so ein bisschen ein Zwischenstand. Also kann sein, dass der nächste Durchbruch vielleicht ein bisschen anders funktioniert, dass da nicht so viele Daten notwendig sind und nicht so viel Freiheit. Und gerade auch was den militärischen Bereich angeht, wo die USA sich ja offensichtlich auch sehr Sorgen drüber machen, sonst gäbe es diesen ganzen Chipkrieg nicht. Da funktionieren die Modelle ja auch ein bisschen anders. Also dass möglicherweise da China noch einiges reißen könnte, das kann man auf keinen Fall ausschließen.
Allein wenn man sich nochmal anguckt, wie gigantisch einfach die KI-Industrie in diesem Land ist. Da zeigt sich dann doch recht deutlich, dass das ein Land ist, das zumindest die Mittel in die Hand nimmt und zumindest die klare Absicht verfolgt und Nägel mit Köpfen macht, in diesem Bereich ganz vorne mitzuspielen. Und bei Europa ist das so ein bisschen, um da jetzt mal zum dritten großen Block zu kommen, ein bisschen ein komplizierteres Bild.
Ja, ich würde sagen, die eine Sache, die man gerade so ein bisschen mit Europa und KI verbindet, ist wirklich der AI Act. Also die große, erste wirklich umfassende Regulierung von KI auf der Erde. Wobei tatsächlich China hatte seine eigene Regulierung von KI auch schon, aber die war nicht ganz so weitreichend, wie das der AI Act war. Und die Hoffnung da ist natürlich gut. In anderen Ländern kommt das vielleicht später, deswegen ist da dann mehr Unsicherheit. Und in Europa könnten KI-Startups vielleicht jetzt, wenn sie sich jetzt niederlassen, mit recht klarer Voraussicht ihre Pläne verfolgen. Ob das so wirklich funktioniert, warten wir mal ab. Es gibt ein paar Argumente dagegen und man merkt auch jetzt schon, dass immer wieder große neue KI-Modelle in Europa deutlich später ankommen. Also das ist zum Beispiel Claude von Anthropic oder jetzt Gemini 1.5 von Google. Der AI Act gilt noch gar nicht, aber trotzdem allein wegen der strengen Datenschutzrichtlinien oder was auch immer kommen die erst viel später nach Europa als anderswo. Da besteht natürlich auch irgendwie ein Risiko vielleicht, dass das so weitergehen könnte und dass Europa am Ende dann immer so ein bisschen warten muss, bis wir die ganzen coolen Sachen bekommen.
Ein Hoffnungsschimmer vielleicht so ein bisschen in Europa ist Frankreich tatsächlich. Nicht nur gehört Frankreich zu den Ländern in Europa, die mit am meisten junge Leute produzieren, die sich mit KI auskennen, auch wenn nicht alle da bleiben. Es ist auch das Land, das vielleicht die interessanteste oder vielversprechendste KI-Firma in Europa hat, Mistral, die wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben hier im Podcast. Und sich damit so ein bisschen, sage ich mal, als das Land in Europa positioniert, das zumindest am weitesten vorne mit dabei ist in der KI-Revolution.
Was Deutschland angeht, sollten wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Gibt's, würde ich sagen, ein gemischtes Bild. Also es gibt immer mal wieder diese Horror-Stories darüber, dass in Deutschland die ganzen Talente ausgebildet werden, aber die dann eigentlich alle wegziehen. Es gab erst im Spiegel eine relativ spannende kleine Reportage über all die KI-Talente, die jetzt in den USA die KI-Revolution voranbringen, die eigentlich aus Deutschland kommen. Und also die Liste ist wirklich gruselig lang. Der positive Dreh, den auch diese Personalberatung ausgepackt hat, die untersucht hat, wo diese ganzen KI-Talente hingehen, ist, dass Deutschland schon jede Menge AI-Top-Talente hat. Die sind aber größtenteils vielleicht nicht so wie in den USA, in Startups, in kleinen Unternehmen, sondern die platzieren sich eher in den größeren Konzernen, bei Siemens, bei Bosch. Und da werden auch durchaus innerhalb Europas Bewerber angezogen. Also vielleicht setzt Deutschland einfach eher darauf, dass unsere größeren Konzerne profitieren und dadurch die Wirtschaft insgesamt ein bisschen nach oben ziehen, anstatt so viele kleine Schiffe ins Rennen zu schicken, damit dann eins davon ein neuer großer Tanker wird.
Eine Sache, wo KI wirklich ganz handfest industriell einfach eine große Rolle spielt, ist in der Automatisierung von Fabriken und von Produktion und von Industrierobotern. Und da ist tatsächlich gemessen an der doch vergleichsweise jetzt nicht so gigantischen Größe von Einwohnern Deutschland das Land, das weltweit ganz weit vorne mit dabei ist, was die Anzahl an Robotern angeht und die Anzahl an Firmen, die weltweit sehr, sehr führend sind im Bereich von Industrierobotern. Und das ist vielleicht so ein bisschen so die Nische, die sich abzeichnen könnte für Deutschland in Zukunft.
Aber reicht das, ist die Frage.
Das wird sich zeigen, weil es eben auch so viele andere Länder gibt, die so viele interessante Strategien fahren. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Goldman Sachs Report zurückkommen. Der definiert ja so ein bisschen so ganz klassisch die Great Powers, was KI angeht. Und interessanterweise ist die EU als Ganzes so ein bisschen kleiner, ich habe mich so ein bisschen offended gefühlt, als ich das gelesen habe. Die wird nicht unter den Great Powers geführt.
Wer sind die Great Powers in dem Bericht?
In dem Fall hauptsächlich USA und China. Mhm. Und dann gibt's eben eine zweite Klasse von Ländern und die werden genannt die Geopolitical Swing States. Also Swing State kommt eigentlich aus dem amerikanischen Politikbetrieb. Das sind diese Bundesstaaten, die in den Präsidentschaftswahlen mal für den einen Kandidaten von den Republikanern, mal für die Demokraten stimmen. Also die nicht eindeutig fix sich zuordnen lassen zu einem bestimmten Block. Und Goldman Sachs sagt, wir kommen in eine Welt, wo es eben mehr und mehr Länder gibt, die ihre Positionierung auf der Weltbühne von Fall zu Fall machen und die sich eben auch durch besondere Nischen selber herausarbeiten, was KI angeht. Die führen in dem Report verschiedene Charakteristika ein von diesen geopolitischen Swing States. Und ich will mal nur kurz zwei rausgreifen, die, glaube ich, für KI super relevant sind. Und das eine ist eben, einen kompetitiven Vorteil zu haben in einem bestimmten kritischen Teil der globalen Lieferketten. Ja, also zum Beispiel, wenn in Taiwan ganz viele Mikrochips produziert werden. Und das andere ist, Länder, die eine überdurchschnittlich hohe Kapitalstärke haben im Vergleich zu ihrer Größe und auch bereit sind, das einzusetzen. Also da ist im KI-Bereich sehr stark zu nennen die Arabischen Emirate zum Beispiel, die halt super viel Geld in die Hand nehmen und investieren in dem Bereich oder sich anschicken, das zu tun.
Logisch, viel Geld da, auch viel Bereitschaft, das zu investieren in Technologie. Auch Sam Altman, der Gründer von OpenAI, hat zuletzt so ein paar Bewegungen gemacht in Richtung Arabische Emirate. Also der glaubt vielleicht auch, dass da für ein bisschen Geld für ihn und seine nächsten paar Firmen da sein könnte. Und die gehören auf jeden Fall, das ist jetzt so der dritte große Punkt unserer Folge, zu diesen Geheimtipps, diesen vielleicht ein bisschen kleineren Staaten, Wirtschaftsräumen, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, wenn man darüber nachdenkt, wie KI in Zukunft aussehen kann. Einen anderen Geheimtipp hatten wir ganz am Anfang von dieser Folge, Singapur. Liegen ganz auf eins, was Investitionen gerechnet aufs Bruttoinlandsprodukt angeht, haben auch jetzt, das war diese Rede, die wir kurz eingespielt haben, eine ganz interessante neue Initiative gestartet. Und zwar sollen in Zukunft alle Bürger des Landes, die älter sind als 40, kostenlos nochmal zur Uni gehen können oder eine Ausbildung machen können, einfach nochmal einen zusätzlichen Abschluss erwerben. Und das wird so begründet, dass man sagt, naja, die ganzen Dinge, die wir vielleicht gelernt haben vor 20, 30, 40 Jahren, wer weiß, ob die noch relevant sind, wer weiß, ob wir nicht in Zukunft ganz andere Skills brauchen, weil die Welt sich so schnell verändert und im Zweifelsfall sollten wir da niemanden zurücklassen. Fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Art und Weise, damit umzugehen.
Dieser Bildungsaspekt, also sowohl KI als Gegenstand der Bildung, aber auch als Mittel zum Aufbau von Humankapital in verschiedensten Bereichen, der, glaube ich, wird eine riesige Rolle noch spielen und da wird diese Technologie wirklich, hat wirklich das Potenzial, nochmal so ein bisschen langfristig auch die Kräfteverhältnisse, so wie wir sie gewohnt sind aus den letzten Jahrzehnten, nochmal ein bisschen zu verändern. Und da denke ich sehr, sehr stark an zum Beispiel Ghana. Da war ich ja letzten Sommer, während wir den KI-Podcast gestartet haben, habe ich da einen Film gedreht und habe da auch dann ein bisschen mit der Tech-Szene in Ghana Kontakt gehabt. Wir waren da bei einem Hersteller von Elektroautos, aber die haben ja auch ganz viel allgemein zur Herangehensweise an Technologie in Westafrika erzählt. Und das ist ein Land, wo du sehr, sehr viele junge Menschen hast, die gut ausgebildet sind, die richtig Bock haben, auch bei dieser Entwicklung mit dabei zu sein und wo vor allem noch so viel Luft nach oben ist. Also das klingt ein bisschen komisch, das jetzt vielleicht so zu sagen, aber der Punkt ist, es ist ganz klar, dass es einen Standortnachteil gibt, was einfach Infrastruktur angeht. Also es gibt keine gigantischen Serverfarmen, die ganze Energiesituation ist nicht ganz so ausgebaut überall, wie es jetzt vielleicht in den USA der Fall ist. Aber es kann natürlich sein, dass wenn jetzt zum Beispiel KI sich eben ein bisschen dezentralisiert in Zukunft, da reden ja viele Leute darüber, dass das passieren könnte, dass dann diese ganzen Tech-Hubs in Afrika, also Lagos in Nigeria, Nairobi, Cape Town, dass die sehr gut aufgestellt sind, um, sage ich mal, mit so diesem Oldschool-Hacker-Mindset, das vielleicht uns so ein bisschen verloren gegangen ist, da schon interessante Dinge zu tun.
Ein letztes Land habe ich noch mitgebracht. Du hast in der Sitzung neulich gesagt, ja, aus irgendeinem Grund redet Gregor immer über Japan. Wenn wir irgendwie über KI im globalen Kontext reden, dann kommt immer Gregor und dann sagt, ja, aber in Japan passiert auch irgendwas. Japan ist spannend, was das angeht. Die haben ähnliche Herausforderungen wie Deutschland, wenn man sich den demografischen Wandel anguckt zum Beispiel. Ist aber als Land, sag ich mal, recht KI-positiv sowieso schon, also kulturell. Also die machen ja auch so Roboterhotels und Robotercafés und, ja, und all so ein Kram. Und es hat jetzt vielleicht auch ganz gut gepasst, dass ausgerechnet in den letzten paar Tagen gleich zwei große Ankündigungen gekommen sind, dass erstens Microsoft 3 Milliarden in AI und Cloud-Infrastruktur in Japan investieren will. Und dann, das ist wirklich jetzt ganz taufrisch, OpenAI sein erstes Office in Asien eröffnet und macht das in Japan, will da auch ein eigenes GPT-4-Modell rausbringen, was besonders auf die japanische Sprache optimiert ist. Japan ist, was Regulierung angeht, sehr laissez-faire, also die haben wirklich recht früh gesagt, ach wisst ihr was, macht einfach mal und sind natürlich so auch interessant geworden für viele Unternehmen. Da würde ich auf jeden Fall auch noch einen Blick drauf haben.
Ich finde es total schön, wie wir das so sagen, Gregor, so wie so über Sportteams. So, also dieses Land da ist ein Geheimtipp und die könnten am Ende der Saison ganz gut dastehen. Aber ja, es ist ja ein bisschen dieser Punkt, an dem wir gerade in der Geschichte sind. Man schaut sich ein Spielfeld an, wo sich gerade ganz viele Player positionieren, wo alle so ein bisschen ihre eigenen Spezialisierungen und Strategien fahren. Manche sind einfach durch die schiere Größe deswegen vorne mit dabei, wie China oder die USA. Und andere versuchen so ein bisschen ihren Platz zu finden in diesem Ökosystem. Und es ist halt extrem interessant, da ja sich super viel verändert gerade.
Wer weiß, vielleicht ist Japan ja das Bayer Leverkusen der KI-Meisterschale.
Übrigens, wenn ihr da draußen auch Lust habt, die Meisterschale zu gewinnen, und zwar die KI-Podcast-Meisterschale, die würden wir euch gerne verleihen und die kriegt ihr, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auch gerne Bescheid sagt, wenn ihr das tut. Wir freuen uns da immer über einen kleinen Shoutout und vor allem, wir werden ja auch oft im Radio ausgespielt, also gerade im Radio kann man auch mal, wenn man Lust hat, jetzt an sein Smartphone gehen und uns finden in der ARD-Audiothek oder sonst überall, wo es Podcasts gibt und da einfach mal einen Follow dalassen und ein paar alte Folgen nachhören. Gregor, eine neue Woche, ein neues, was hast du mit KI gemacht? Was hast du mit KI gemacht?
Ich habe KI dort genutzt, wo es wirklich was bringt, nämlich beim Essen.
Ah ja.
Also, dass man Rezepte damit machen kann, ja gut, alter Hut, kennen wir schon. Aber ich habe jetzt zwei neue so Anwendungsbereiche da ausprobiert und die haben, würde ich sagen, zu 170% funktioniert. Das erste war, wusstest du, dass man, wenn man sagt, hey, ich würde gerne Rezept A, B und C, würde ich gerne für einkaufen, dann kann man sich eine Zutatenliste geben lassen, hier soweit ist ganz in Ordnung. Und dann sagt man, jetzt sortiere mir das Ganze bitte, so wie ich es im Supermarkt finde. Und dann kriegt man alle Gemüse in einer Liste und dann kriegt man die Fleischtheke und dann kriegt man die Trockenfrüchte und die Nudeln und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht, ob der das Layout meines lokalen Supermarkts kannte, aber ich habe es wirklich in exakt dieser Reihenfolge gefunden, bis zum Kühlregal. Und fand das eigentlich eine sehr süße neue Methode, um Einkaufslisten zu sortieren.
Ich denke jetzt gerade erst, wie du es sagst, drüber nach, dass es ja wirklich so ist, dass fast alle Supermärkte immer relativ gleich sortiert sind. Du hast immer so ein bisschen das Gemüse am Eingang, wenn du reinkommst und so weiter. Und am Ende so die Süßigkeiten, wenn du am Fließband stehst.
Das ist alles zu Tode erforscht. Das fand ich auf jeden Fall super. Das wollte ich gerne kurz mitgeben. Und das andere, was ich mitgeben wollte, war, ich habe einen Bot gebaut in ChatGPT, so ein GPT, also quasi ein Bot, der sich an meine Anweisungen hält. Und den habe ich gefüttert mit Dingen, die ich persönlich lecker finde. Ich habe das vor allem jetzt so fokussiert auf die italienische Küche und gesagt, okay, also folgendes, Zwiebeln sind okay, wenn in Lasagne, sind nicht okay, wenn auf Pizza. Und dann so längere Liste. Und jetzt kann ich diesem Bot einfach eine Speisekarte reinkopieren, also aus dem Internet oder ein PDF reinladen, und dann analysiert der für mich, welche Sachen ich möglicherweise lecker finde.
Also ich feiere so diese Anwendung, aber es ist halt auch wieder so ein bisschen so, ich brauche jemand anderen, ich brauche eine KI, die mir sagt, was ich lecker finde.
Ja, man könnte durchaus sagen, warum schaust du nicht einfach selbst auf die Speisekarte? Ich bin auch jemand, ich verschwinde sehr schnell in Speisekarten. Also ich hocke dann da so vor 5 Minuten und kann nicht mit dem Tisch reden. Das ist vielleicht so der Anwendungsfall, von dem ich wirklich was habe.
Ich kenne ja dich so ein bisschen, wir waren ja schon ein paar Mal essen, ich habe dich schon mal öfters erlebt, wie du mit Speisekarten bist, und du bist so eine der kompliziertesten Personen, die ich kenne beim Essen bestellen, weil du auch immer einfaktorisierst, was alle anderen am Tisch bestellt haben, und dann immer so alibimäßig so zufälligerweise als letzter erst deine Bestellung machst. Ich kann mir schon gut vorstellen, Gregor, dass du tatsächlich davon profitierst, wenn du eine KI hast, die dir diese Entscheidungsprozesse vielleicht einfach so ein bisschen abnimmt.
Exakt, der soll mir einfach eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, 90% lecker, nimm das, und dann nehme ich das und hab's aus dem Sinn. Hast du komplett menschlich unterstützt gegessen diese Woche, oder hast du auch irgendwas erlebt?
Ich habe auf jeden Fall ich habe nicht menschlich unterstützt gegessen, ich habe einfach selber gegessen, Gregor.
Das und du bist ein Mensch.
Ohne also, menschliche Unterstützung immer noch hin. Aber ich habe diese Woche tatsächlich mal wieder eine kleine KI-News dabei.
Mhm.
Und zwar, wir haben ja vor kurzem über die Agents geredet, ne? Also alle, die das nicht mitbekommen haben, die KI-Agenten vor ein paar Folgen, unter anderem Devin, ja, dieser als erster KI-Software-Engineer beworbene KI-Assistent, der eben relativ autonom dir beim Coden, beim Programmieren hilft. Zumindest ist das der Claim der Hersteller von Cognition AI, und da gab es einen sehr, sehr kleinen YouTube-Kanal, The Internet of Bugs heißt der, der eben so geguckt hat, okay, ich habe mir jetzt dieses aktuelle Werbevideo angeschaut von Cognition AI, und der Mann, der dieses Video gemacht hat, der geht halt wirklich minutiös durch und guckt immer genau auch auf die Timecodes, ja, also wie lange dauert welcher Arbeitsschritt, den Devin da macht, und hat dann alles nochmal selber gemacht und hatte am Schluss eben einfach das Ergebnis, dass er gesagt hat, so, das ist natürlich super an sich grundlegend schon cool, diese KI-Unterstützung von Coden, nur in diesem Fall ist so sein Vorwurf, ist das ein bisschen falsch beworben, weil Devin wohl scheinbar in dem Video sehr, sehr viele Bugs, also sehr, sehr viele Softwarefehler selber einbaut und dann selber wieder ausbügelt und relativ lange braucht und so. Und das ist schon, finde ich, immer wieder auch mal gut, sich so ein bisschen hinzusetzen und zu gucken, auch mal 2-3 Wochen später, nachdem irgendwas mit viel Fanfare angekündigt wurde, ja, wie realistisch ist das, dass das hält, was es verspricht?
Ja, also ich habe das auch sehr interessiert verfolgt, als das kam. Ich fand es auch sehr gut, dass jemand meinte, naja, Devin hätte ein Problem einfach lösen können, indem es die Dokumentation gelesen hätte.
Genau.
Und dann hat jemand getwittert, ich lese nie die Dokumentation. Also dieser Fehler ist etwas, das mir genauso auch passieren würde. Ja, wir haben es ja in der Folge auch gesagt, dass Devin jetzt gerade niemals einen Software-Engineer ersetzen könnte. Also davon sind wir wirklich noch eine Weile entfernt. Und es gibt auch Leute, die mit Devin schon recht eindrucksvolle Sachen angestellt haben in der Zwischenzeit. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das einfach so ein Fake-Produkt.
Ja.
Aber ja, so ein bisschen so immer einer angehobenen Augenbraue sollte man schon auf diese ganzen Tools draufschauen.
Wir haben ja viel darüber geredet in der Folge auch, Gregor, ob wir bald als Hosts ersetzt werden vom KI-Podcast. Und es ist ein angenehmes Gefühl, dass wir zumindest fürs Erste noch, glaube ich, noch ein bisschen hier sein können.
Noch ein bisschen safer als bisher gedacht. Und wenn euch diese Folge interessiert hat, insbesondere vielleicht der Part über China, und ihr mehr über die Rolle von China in der globalen Geopolitik wissen wollt, dann haben wir eine wunderbare Podcast-Empfehlung für euch, und zwar Welt macht China mit Joyce Lee und Steffen Wurz.
Dajia hao, hier ist Joyce Lee, Host vom ARD-Podcast Welt macht China. In Welt macht China berichten aktive und ehemalige ARD-KorrespondentInnen und ExpertInnen aus dem Land und über das Land, und sie räumen nebenbei auch mit ein paar Klischees auf. Welt macht China gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek.